Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend ist Bernd Stelter aus Bornheim-Hersel unser Gast. Und nach dem Gespräch, das ist heute so gegen 10 vor 10, ja, dann habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps aus der Region für Sie. Mein Name ist Dietmar Ballner. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Schönen guten Abend, mein Name ist Bernd Stelter und Sie hören das Vorgebirgsmagazin bei Bürgerradio Studio Merten. Hier ist Otto Ganser.
Hoppla, da war der Bernd Stelter ein wenig zu schnell, denn jetzt kommt erstmal die Musik. Eben hatten wir ihn schon ganz kurz gehört, denn heute ist das populäre Multitalent Bernd Stelter bei uns im Studio zu Gast. Er ist wieder in seinem Element, wenn es um sein aktuelles Stück geht. Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende. Das ist ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Bernd Stelter ist am 20. November in der Rheinhalle Hersel in Bornheim-Hersel zu erleben. Dort wird sicherlich Vergnügen pur geboten, aber hören Sie selbst, wenn ich jetzt das Mikro an Otto Ganser übergebe. Denn nun kann er einiges erzählen von seinem Bühnenleben und seinen früheren Fernsehauftritten.
Er ist Fernsehmoderator, Komiker, Sänger, Schauspieler und Karnevalist, bekannt durch Funk und Fernsehen, aber auch auf der Bühne zu Hause. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio Merten. Bernd Stelter, herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, schönen guten Abend.
Habe ich von den genannten Berufsbezeichnungen alle genannt oder fehlt da was?
Ach, das sind ja einfach ganz, ganz viele. Und das ist eigentlich auch sehr schön, dass es so viele sind, weil das bedeutet, dass man nicht in eine Schublade passt. Man sagt immer Karnevalist, ja, im Januar und Februar. Kabarettist ist mir, glaube ich, wichtig. Was ich nicht sein möchte, ist ein Comedian. Ja,
ja, das
ein Comedian,
ich gelesen.
Der rennt mit dem Mikrofon in der Hand über die Bühne, erzählt irgendwas, Hauptsache ist lustig. Das wäre mir zu wenig. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, was dazu gehört, auch, ich bin auch Liedermacher. Die Programme sind immer auch sehr musikalisch. Weil man kann in einem Lied in 3 Minuten eine Geschichte erzählen. Das geht in einem Prosatext nicht.
Ja, ja, und Hörbücher haben Sie auch eingesprochen.
Ne? Ja, ich habe ja 5 Romane geschrieben oder 5 Bücher geschrieben. Und die Hörbücher dazu habe ich selber gelesen und teilweise auch von Kollegen Hörbücher gelesen. Das macht Spaß, mache ich gerne.
Bevor wir jetzt zu den aktuellen Programmen, was in Hersel von Ihnen präsentiert wird, in Ihrem Wohnort, da möchte ich erstmal ein bisschen in die Vergangenheit gehen.
Ja, gerne.
Das fing ja eigentlich in den 80er Jahren so ungefähr an, mit Musik vor allen Dingen. Ne? Kann man sagen,
ja, aber
da ging's los.
Ne? Also ich habe ja in Bonn studiert. Ich habe in Bonn studiert, im Bonner Talweg gewohnt und habe mir mein Studium mit Musik finanziert. Ja. Und habe also auch in Kneipen gespielt, ich weiß noch, Blanche in der Ärmelkaltstraße, nicht regelmäßig aufgetreten. Habe ich im Lenny-Snack habe ich bedient und dann auch abends dann noch ab und zu gespielt. Und irgendwann kam dann halt jemand an und wollte mich engagieren für den 60. Geburtstag eines Kollegen als Geschenk in den Tennisclub Schwarz-Weiß-Riehl. Ja, und da bin ich da hingefahren und die hatten gesagt, aber nur die lustigen Sachen, nicht die ernsten. Ich hatte ja auch ein paar ernste Lieder. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Also wenn, dann muss man schon alles nehmen. Und dann sagten die, schade, ich hatte gedacht 500 Mark und habe ich gesagt, gut, Moment, ich mach's doch. Das war so viel Geld, das musste ich mitnehmen. Und da waren die 3 Colonias.
Aha.
Bei diesem Auftritt.
Ah ja, ach, die waren auch schon mal hier, ja.
Mhm.
Und die Bühnenprogramme, die Sie dann später geschrieben haben, haben Sie die alle selbst geschrieben oder hat das...
Also sagen wir mal, mindestens 70% sind immer von mir.
Mhm.
Ja? Ja. Ich nehme gerne Hilfe in Anspruch. Also wenn jemand da ein Stück schreibt oder ein Lied schreibt oder so, ich habe einige Lieder von mir, hat P. Werner geschrieben, im aktuellen Programm ist ein Lied von Heinz-Rudolf Kunze, aber das hat er für mich geschrieben. Ne? Wir haben uns mal getroffen, haben uns unterhalten und daraufhin hat er dieses Lied geschrieben. Das ist ganz toll. Es ist immer besser, man kocht nicht nur im eigenen Saft. Aber das meiste ist von mir und das ist auch wichtig, weil wenn ich auf der Bühne stehe, dann müssen Leute auch sagen, ach, das ist authentisch, das ist er auch.
Hm.
Ja, das kann ich nicht, wenn mir einer alle Texte schreiben würde.
Wie kommen Sie denn so auf die Idee? Das sind ja doch sehr oft, wie ich weiß oder glaube, Alltagsgeschichten,
ja,
die Sie irgendwie in Ihre Programme reinbringen. Und wie entwickeln Sie das? Fangen Sie da irgendetwas auf?
Das ist ein Thema, das mich in der Zeit interessiert. Ich weiß noch, als ich kleine Kinder hatte, da waren die kleinen Kinder, die jetzt zur Schule kamen, das war für mich das Thema überhaupt. Daraus entstand das Programm Papa ist eine Knackwurst. Als die Kinder pubertierten, das nimmt die ganze Familie mit, wenn die Kinder plötzlich in der Pubertät sind. So, daraus entstand dann Pubertät ist mehr als Pickel. Dann, als ich 50 wurde, dann ist das ist ein ganz anderer Schritt. Ja, man denkt immer, das wäre jetzt die Hälfte, dann rechnet man nach und denkt, oh Scheiße. Ne? Und dementsprechend daraus entstand das Programm mittendrin Männer in den Wechseljahren. So, und auf diese Art und Weise ist immer das, was mich gerade im Moment umtreibt. Und jetzt im Moment treibt mich gerade um, dass Deutschland so miesepetrig ist. Die Deutschen sind so, wenn man das mal vergleicht mit den Holländern, die ich nun auch öfter mal treffe, oder den Skandinaviern vor allen Dingen, das sind glückliche, zufriedene Menschen und wir Deutsche kriegen das nicht hin. Und da habe ich gesagt, woran liegt das? Und das ist jetzt das aktuelle Programm.
Ja, ich denke, das kommt ja auch ganz gut an, wenn das so etwas aus dem Alltag ist. Ich denke,
ja, die Leute,
das bewegt
man muss die nicht, man muss nicht lange überlegen. Ich glaube, die Leute haben die gleichen Probleme immer auch. Ja? Jetzt mal mit dem letzten Programm, das war ja das Programm über meine Silberhochzeit. Ja? Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte. Und da hatte ich ein Lied über den Tod meiner Eltern. Das war ein sehr, sehr trauriges Lied und die Leute haben auch am Ende fast alle geweint. War am Schluss des Programms, es war also nicht so einfach. Am Anfang habe ich auch bei fast jedem Mal geweint, hinterher ging es dann. Und ich habe hinterher von vielen, vielen Leuten erfahren. Ich habe natürlich meine Geschichte vorgesungen, aber sie waren bei ihrer Geschichte. Ja, also jeder hat da sein Ding, worüber er nachdenkt. Egal, wovon ich singe. So, und das ist eben, das geht nur bei Programmen, die mitten aus dem Leben sind.
Ja, so mitten aus dem Leben ist ja alles irgendwie bei Ihnen. Und wie ist denn für Sie der Unterschied zwischen Bühne und Fernsehen? Weil Fernsehen haben Sie doch viele Jahre schon gemacht.
Ja, also Fernsehen habe ich habe im Endeffekt 20 Jahre lang Fernsehen gemacht. 10 Jahre, 7 Tage, 7 Köpfe, 10 Jahre das NRW-Duell. Und ich möchte jetzt auch mal sagen, nur ist mal gut, ja? Ich mache gerne noch hier und da mal ein Quiz, setze mich irgendwo in eine Talkshow oder so, aber sowas wie früher jede Woche eine Sendung, das würde ich jetzt auch nicht mehr wollen. Ja? Mhm. Der Unterschied ist aber sehr, sehr einfach. Wenn man wissen will, ob eine Fernsehsendung gut angekommen ist, dann guckt man am nächsten Morgen in Videotext die Quoten an. Wenn man wissen will, ob ein Bühnenprogramm gut ankommt, dann guckt man ins Publikum und man weiß es. Also die Bühne ist viel, viel näher dran. Und man hat der Kontakt zum Publikum ist viel, viel näher. Ich setze mich ja immer hinterher nach dem Programm auf den Stuhl, an den Bühnenrand und sage, wer hat denn mal Fragen? Dann beantworte ich die Fragen, die die Leute in dem Moment haben. Ich weiß auch nicht, welche Fragen kommen. Aber das ist spannend. Danach gehe ich ins Foyer und schreibe so lange Autogramme, bis jeder eins hat. Ich gehe nie vorher weg, bevor nicht jeder im Foyer sein Autogramm hat, der eins haben will. Und das ist diesen Kontakt zum Publikum, den hat man im Fernsehen nicht.
Sie sind ja jetzt über 30 Jahre auf der Bühne.
Ja.
Wie ist das für Sie? Ist das denn nicht irgendwie, wenn man auch schon etwas in, ja, ich will noch nicht sagen, ins Rentenalter bald kommt?
Ja, ja, aber, ich bin 58, das ja, ist, ja. Geht schon in die Richtung, ja.
Und ist es da nicht doch zu viel? Da muss man auch ganz viel Energie haben, ja. Um das alles zu schaffen. Sie haben ja zum Beispiel jetzt bei dem aktuellen Stück, wo man her dazu kommen, fast jeden Tag Auftritte
ja. In
ganz Deutschland.
Ja. Da muss ich zwei Sachen zu sagen. Erstmal, ich habe viele Freunde, die mit mir studiert haben oder die mit mir mein Alter haben, die sich jetzt alle darum kümmern, wann kriegen sie ihre Rente durch, wann ist Vorruhestand und so weiter. Und ich habe diese Gedanken gar nicht. Ja, ich mache ein bisschen weniger. Das ja. So, ich mache im Karneval so ein Viertel weniger. Das tut auch gut. Das ist auch schön. Aber ich hab in dieser Beziehung ein ganz großes Vorbild und das ist Dieter Hildebrandt. Dieter Hildebrandt ist im Alter von 86 Jahren gestorben, hätte aber in der Woche drauf noch Auftritte gehabt. Das ist für mich die schönste Art von Optimismus, die ich mir vorstellen kann.
Ja, das haben Sie schön gesagt. Und jetzt spielen wir einen Titel, der mit diesem Thema, was Sie gerade angesprochen haben, zu tun hat. Ein Leben lang von Bernd Stelter. Als gerade die Musik lief, da sagte mein Kollege Dietmar, wie ist das denn, vielleicht so Blackout oder so ähnlich, kann ja auch mal passieren, dass man nicht mal weiter weiß. Ne?
Ja, das passiert, ich will nicht sagen jeden Abend, aber fast. Weil in irgendeiner Stelle, man muss dazu wissen, so ein Programm wie dieses Hurra ab Montag ist wieder Wochenende, das hat circa 44 in der 4 Seiten Text. Ja? Und an irgendeiner Stelle hängt man immer. Das ist aber nicht schlimm. Weil ich erzähle den Leuten ja Geschichten. Ich erzähle den Leuten Geschichten und ich kann eine Geschichte ja auch erzählen, wenn ich nicht weiß, wie der nächste Satz geht. Deswegen kann ich ja die Geschichte weitererzählen. Problematischer ist es, wenn man in einem Lied den Text nicht mehr hat. Ne? Und das passiert dir bei jedem Lied. Also wenn man in Gedanken abschweift, man singt ein Lied und ist in Gedanken, denkt sich und plötzlich, ach, den Termin beim Friseur hatte ich noch nicht gemacht. Wann mache ich das denn? Und man singt weiter und dann merkt man plötzlich, stehst du da und weißt nicht mehr, wo du bist und hast einen Text nicht. Und das ist mir selbst bei, ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär schon passiert. Und da muss man sagen, das habe ich nun wirklich 20.000 Mal gesungen, da kann ich den Text ganz sicher auswendig. Ja,
ja Aber wenn Sie dann auf der Bühne dann den Text vergessen haben, improvisieren Sie dann, ja. Erfinden Sie irgendetwas,
dann improvisiere könnte. Ich, dann habe ich eine Mappe auf dem Klavier legen, dann gucke ich in der Mappe nach, wie der Text weiterging. Die Leute lachen sich scheckig. Viele denken, das wäre geplant gewesen. Das ist überhaupt nicht geplant. Also am liebsten singe ich immer einfach durch. Aber die Leute finden es ganz, ganz toll, wenn was schief geht. Weil wenn alles klappt, ja, dann ist es ja nicht live. Dann
ist ist ja auch menschlich dann. Genau. Ne? Ja, und menschlich ist ja auch Lampenfieber zu haben. Wie ist es damit? Ja. Haben Sie das noch vor jedem Auftritt oder nur bei neuen
Wenn Stücken? Wenn ein Programm neu ist. Also ich fange jetzt so langsam an, mir über Karneval Gedanken zu machen. Endgültig schreiben werde ich das Programm im Dezember, weil es macht gar keinen Sinn, über etwas zu schreiben, was jetzt wichtig ist. Es kann im Januar komplett anders sein. Also ich schreibe immer eigentlich im Dezember, aber ich mache mir jetzt so die ersten Gedanken. Und wenn man dann mit den neuen Gags rausgeht, mit den neuen geschriebenen Sachen, dann bin ich total nervös, weil man ja überhaupt nicht weiß, wie die Leute reagieren. Ich weiß, wie meine Frau reagiert hat, ich weiß, wie meine Sekretärin reagiert. Ich weiß, was mein Bauchgefühl sagt, aber wie die Leute reagieren, das weiß ich nicht. Und da gibt es halt Unterschiede. Mein Bauchgefühl ist mittlerweile ziemlich gut. Also ich weiß ziemlich genau, wie es funktioniert. Aber sicher kann man sich nie sein. Und dann kommt natürlich dazu, was wir eben besprochen haben. Ja? Das ganze Programm zu kennen, zu können, das ist am Anfang ja auch noch nicht so. Lernen Sie mal 44 in der 4 Seiten Text. Na, das ist nicht so wenig. Also da bin ich schon sehr nervös. Meine Frau sagt immer, ich renne uns Trampelpfade in den Granitfußboden, bevor ich Premiere habe. Wenn man das Programm dann irgendwann 100 Mal gespielt hat, ja gut, dann lässt die Nervosität auch nach. Dann weiß man, wo die Pointen sitzen, dann weiß man auch, wie sie sitzen und das geht dann auch gut, ohne Alarmfieber.
Ja, man hat ja nicht jeden Tag einen guten Tag. Kann das dann auch schon mal passieren, dass Sie sagen, oh, hoffentlich schaffe ich das heute Abend. Kann ja sein, dass man mal gesundheitlich ein bisschen...
Es kann sein, dass das nachmittags ein Gedanke ist. Ja, oder auf der Fahrt zum Auftritt. Also ich spiele heute Abend, spiele ich in Mendig, da bei Mayen Koblenz. Und kann sein, dass man auf der Fahrt dahin, 17 Uhr, denkt, Mann, bin ich heute gut genug drauf oder was auch immer. Wenn dann aber das Licht angeht und man geht raus und da sitzen die Leute und applaudieren, dann ist das immer weg. Und da hat es bei mir auch noch nie eine Ausnahme gegeben. Ich kann mich an keinen Kabarettabend erinnern, wo ich wirklich gedacht habe, oh, ich will eigentlich nicht raus. Das hatte ich nie.
Ja, ich erinnere mich daheim zu meiner eigenen Situation, wenn das rote Licht hier im Studio angeht und ich fühle mich auch nicht danach, aber wenn es dann angeht, dann läuft es meistens doch gut. Ja, insofern ist das ein bisschen vergleichbar, obwohl hier kein Beifall geklatscht wird, das ist ja im Radio nicht so üblich. Aber ich denke, das ist einfach ganz normal, dass man dann so reagiert, dass man es dann doch schafft. Und
das Entscheidende ist, dass ich glaube, Sie machen Ihren Job einfach gerne. Sehen Sie, und genau das mache ich auch.
Ja, ja.
Deswegen komme ich auch nie, würde ich auch nie auf die Idee kommen, irgendwie in Rente zu gehen oder so. Ich gehe meinem Hobby nach. Ja. Dass man mir dafür auch noch Geld gibt, das finde ich sehr, sehr dankenswert. Das freue ich mich sehr. Aber ich liege auch oft abends im Bett, gucke nach oben und sage Dankeschön.
Ich denke, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, dass man richtig dahinter steht, was man macht, was man tut. Und das mit Freude macht und wenn man das auch so als ein Stück Lebenswerk für sich ansieht. Und ich denke, das sehen Sie ja so.
Also bei mir kommt ja jetzt gerade erstmal speziell bei diesem Programm. Ich unterhalte mich mit so vielen Leuten und ich rede hinterher mit so vielen Leuten, die mir sagen, Mensch, das war mir so noch nie aufgefallen. Das ist jetzt auch wirklich ein Gedanke, das nehme ich mal mit, das höre ich, da denke ich jetzt mal drüber nach. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, tut euch doch mal selber den Gefallen, am Ende des Tages lege ich mich ins Bett und überlege, was habe ich heute Schönes gesehen? Was habe ich heute Schönes erlebt? Welche netten Menschen habe ich getroffen? Mit dem Gedanken einschlafen, dann schläft man viel besser und man wird am nächsten Morgen auch viel zufriedener. Aber das ist so ein Punkt. Ich sage den Leuten immer wieder, das Schöne findet draußen statt. Ja, geht raus und guckt. Deutschland ist ein wunderschönes Land. Wir wissen das nicht. Ich sage mal, wir sind ein schönes, friedliches und reiches Land. Ja, und wir sind trotzdem unzufrieden. Das muss man erstmal hinkriegen. Das schafft nicht jeder. Ja? Aber wir Deutschen, wir kriegen das hin. Und ich sage, wir sind ein schönes Land. Man muss nur ab und zu rausgehen und gucken. Ja, man muss wahrnehmen, was schön ist. Und wenn da freundliche Menschen sind, dann muss man das wahrnehmen. Da muss man sich freuen. Das sind aber Sachen, wenn ich das den Leuten erzähle, abgesehen davon, dass das Programm natürlich auch noch puppenlustig ist. Also es macht richtig Spaß. Es wird schwer gelacht. Ne? Aber es sind auch Sachen dabei, wo ich einfach glaube, ja, das hilft den Leuten auch. Also zumindest haben mir viele das so gesagt. Und das ist natürlich, wenn du mit dem Gedanken rausgehst, dann hast du ja auch den Gedanken, ich tue was Gutes. Etwas Schönes, was mir selber Spaß macht, aber auch etwas, was den Leuten auch was bringt. Und wenn man mit diesem Gedanken an die Arbeit geht, dann macht die Arbeit Spaß, ja.
Ja, deshalb sind ja auch die Säle bei Ihnen in der Regel voll, ne?
Ja, das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Und das nicht nur hier, sondern ich habe jetzt letzte Woche habe ich gespielt, das war schon lustig, im Philipp-Nikolai-Saal in Potsdam. Den hatte ich voll. Dann waren wir im Ballhaus Neue Welt in Zwickau. Dann in der, im großen Saal der Stadthalle Chemnitz. Dann im Haus Leipzig in Leipzig. Und am Ende noch im Kulturzentrum Kurgarten in Neuruppin am Neuruppiner See. Es war eine unglaublich schöne Fahrt. Und es waren wahnsinnig nette Leute, die sehr dankbar waren. Und ich muss echt sagen, das empfinde ich als Geschenk, dass ich wirklich von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen spiele und von Aachen bis Dresden. Mein Auftritt, der, wo ich am weitesten gefahren bin, der war in diesem Sommer, der war in Heringsdorf und das liegt auf Usedom. Und da hatte ich hinterher mal eben eine Rückfahrt von 809 Kilometer. Ich habe nicht gedacht, dass das in Deutschland möglich ist.
Gut, wir verschnaufen ein bisschen mit Musik und gleich kommen wir dann zu unserem Thema, das aktuelle Programm von Bernd Stelter.
Bürgerradio Studio Merten, das Vorgebirgsmagazin, heute mit Otto Ganser.
Im Studio Merten ist bei mir Bernd Stelter aus Born am Hersel. Den man kennt hier durch Funk und Fernsehen und wir haben ja einiges.
Vom Bäcker.
Ja, genau. Und wir haben in der ersten halben Stunde ja so einiges schon darüber erfahren, was Bernd Stelter alles so anstellt, im positiven Sinne. Bevor wir aber jetzt zu dem neuen Stück kommen, wollten wir nochmal ganz kurz etwas streifen. Eine Begebenheit, die war jetzt Anfang des Jahres.
Ich ahne, was kommt.
Ja. Stichwort Kramp-Karrenbauer. Mhm. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Das weiß ja jeder, was da passiert war.
Ja, also erstmal, ich habe der Dame ja gesagt, also wer dies nicht wissen, es kam eine Frau in Gürzenich während der Fernsehsitzung auf die Bühne und hat mich zur Rede gestellt, wie können Sie Witze über Doppelnamen machen? Ich habe ihr dann gesagt, ich habe auf der Bühne gesagt, ich halte Frau Kramp-Karrenbauer, Frau AKK, halte ich für kompetent. Das heißt, ich habe niemanden beleidigt oder irgendwie denunziert. Und danach habe ich gesagt, die heißt gar nicht AKK, das ist eine Abkürzung, weil den echten Namen kann niemand aussprechen. Der echte Name ist Annegret Kramp-Karrenbauer. So. Und darüber hat sie sich aufgeregt. Und dann muss man jetzt mal sagen, ja, dann sieht sie das falsch. Weil irgendwelche Leute haben geschrieben, Doppelnamen sind nicht witzig. Natürlich sind die witzig. Hallo, was meinen Sie denn, warum Loriot seinen Mann in der Badewanne Herrn Müller-Lüdenscheid genannt hat? Ja. Weil Doppelnamen lustig sind. Es gibt ein wunderbares Stück von Neil Simon, die Sunny Boys. Ich habe selber hier im Theater im Kloster mit Gerhard Fehn aufgeführt. Da ist der eine Schauspieler, das ist Alan Clark, im Film übrigens von Walter Matthau dargestellt, der sagt dann einmal, Tee ist nicht witzig, Tomato ist nicht witzig. Kar ist witzig. Mixed Pickles, das ist witzig. So. Und Kramp-Karrenbauer, ja, das ist auch witzig. Und ich mache mich ja lustig darüber und sage, wie das in den internationalen Sprachen klingt. Wie klingt das auf Englisch, auf Französisch? So, das war ein Riesenspaß. Und dann habe ich ihr gesagt, dann will ich Ihnen sagen, was ich hier mache. Ich habe niemanden beleidigt und danach mache ich Witze. Und wir machen im Karneval Witze. Tatsächlich. Ist so, ne? Und ich bin sicher, bin noch vor allem einzig, ja, Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat sich ja drüber gelacht. Das finde ich witzig. Was mich wirklich gestört hat, ist, was ist denn das für eine Art, wenn da ein Kabarettist auf der Bühne steht oder meinetwegen auch ein Büttenredner, da hochzugehen und dann mit dem diskutieren zu wollen. Wenn ich im Kabarett sitze und vorne auf der Bühne steht Wilfried Schmickler, der trägt auch bestimmt nicht in jedem Fall meine Meinung vor. Aber deswegen gehe ich doch nicht hoch und diskutiere mit dem. Ich höre mir das an. Und beim Anhören von Kabarettisten, da bildet man sich seine Meinung. Das heißt ja nicht, dass der recht hat, das heißt nur, dass das seine Meinung ist. Und soll ich mich denn auf die Bühne stellen, einen Stuhlkreis aufbauen und diskutieren? Also ich fand das sehr, sehr unpassend. Ich fand, sie hat mir den Auftritt kaputt gemacht. Und was ich noch fand, wenn ich dann schon hingehe und frage, wenn ich dann antworte, sich dann umdrehen und gehen, das ist für meine Augen eine Unverschämtheit.
Tja, man merkt, das hat sie betroffen gemacht,
ja, die Situation. Ich war da auch sauer. Vor allen Dingen, die stand ja nun 10 Zentimeter vor mir. Das ist ja auch ein Abstand, den man nicht
will. Ja, ja. Aber jetzt zu einem erfreulichen Thema. Bernd Stelter mit seinem neuen Programm, was in der Rheinhalle Hersel am 20. November zu erleben ist. Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende. Und das ist natürlich ein Programm, das können Sie am besten erklären.
Ja.
Das kommt auch so aus dem Alltag heraus. Ne?
Ja, man steigt montags morgens ins Auto und dann macht man das Radio an. Und dann sagt der Radiomoderator, ja Freunde, Montag, das ist nicht unser Tag. Aber nur noch 5 Tage und wir haben Wochenende. Das habe ich tatsächlich gehört. Und ich habe gedacht, was erzählt denn der Mann für einen Blödsinn? Ja, stell dir mal vor, du hast dienstags Geburtstag. Und mittwochs einen Termin beim Arzt, auf den du seit 8 Wochen wartest. Ich kann doch nicht 5 Tage weglassen, nur um endlich wieder Wochenende zu haben. Was für ein Blödsinn. So, und das ist aber sowas, das müssen wir einfach lernen. Ja? Man muss jeden Tag genießen. Und ob der Montag oder Samstag heißt, spielt dabei wirklich überhaupt keine Rolle. Und das gehört aber zu unserem miesepetrigen Deutschen, worüber ich gesprochen habe, das gehört dazu. Also wir müssen, wenn wir das nicht mehr wollen, wenn wir zufriedene Kerlchen werden wollen, und das sollten wir tun, dann muss man den Tag genießen. Und das geht montags und dienstags genauso wie samstags und sonntags.
Und was kommt da alles so drin vor in diesem Stück?
Ja, ich habe...
Kann man sich gar nicht so vorstellen.
Ich habe so meine Typen. Ich habe so 2, 3 verschiedene Typen, die ich spiele. Ich habe einen westfälischen Bauern, der auch westfälisches Platz spricht, ungefähr so wie früher Franz Müntefering aus Neumünster, weil das Arnsberg gesprochen hat. Also so spricht auch der. Und das ist zum Brüllen komisch. Die Leute schreien vor Lachen. Dann habe ich eine Geschichte über Worte, die es im Skandinavischen gibt und im Deutschen nicht. Das ist sehr, sehr lustig und hat einen sehr schönen, ernsten Hintergrund. Ich spiele mit meinem Hip-Hopper. Das ist so ein 16 Jahre alter Typ, der nur in Jugendsprache spricht. Das ist auch sehr, sehr komisch. Dann habe ich ein sehr ernstes Stück im Programm, wie wir miteinander leben sollten, was wir tun sollten. Und da geht es um eine Sache, die ich gehört habe, Random Act of Kindness, ein zufälliger Akt der Freundlichkeit. Also man kann auch sagen, ein Akt der unbegründeten Freundlichkeit. Sei doch mal einfach nett zu irgendjemandem. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel gefunden, wenn man im Café sitzt und trinkt einen Cappuccino, dann bezahlt man hinterher seinen Cappuccino und den nächsten, den irgendwann der Nächste bestellt. Probieren Sie mal aus, das macht Spaß. Weil man selber weiß, man hat da was Gutes getan. Und es ist hier neurologisch nachgewiesen, wenn man anderen Leuten etwas Gutes tut, werden mehr Glückshormone freigesetzt, als wenn man sich selber was Gutes tut.
Ja, da ist was Wahres dran. Ja. Das stimmt wirklich, ja. Also das ist etwas zum Nachdenken für uns alle.
Etwas zum Nachdenken und wie gesagt auch, war teilweise sehr lustig. Ich habe eine Geschichte, wo ich eine Kreuzfahrt erzähle. Ja, ich habe Kapitänsjacke an und Mütze auf und erzähle dann die Geschichte einer Kreuzfahrt mit Schlagertiteln, die ich immer wieder einspiele. Da schreien sich die Leute auch weg. Also das finde ich ist auch das Wichtigste. Ich finde Lachen toll, aber wenn man 2 Stunden lang nur lachen soll, dann finde ich Lachen auch langweilig. Das heißt, ich muss auch Momente im Programm haben, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Oder wo man sich einfach mal zurücklehnt und denkt, never, was ein schöner, schöner Moment hier. Oder auch mal einen Moment, wo man denkt, verdammte Scheiße, er hat recht. Also das gehört alles in so einen Abend mit rein. Nur Lachen ist langweilig.
Ja, dann lassen wir das erstmal so stehen und gleich sprechen wir über dieses Stück weiter. Bernd Stelter ist immer noch hier in der letzten Runde und wir haben gerade so gelacht, als die Musik lief. Da müssen Sie uns noch mal etwas präsentieren. Auch in Ihrem neuen Stück kommt ja etwas vor, wo Sie mit einer anderen Stimme, mit einem anderen Dialekt sprechen.
Ja, ich hatte Ihnen erzählt, dass in einem Programm, dass es nicht nur zum Lachen sein muss, sondern auch ernste Sachen vorkommen, das habe ich von Rudi Carrell. Und Rudi hat zu mir gesagt, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, dann bring sie zum Lachen. Und wenn du ihnen einen tollen Abend machen willst, dann bring sie zum Lachen und zum Weinen. Und da hatte der Rudi recht. Und Rudis Stimme ist halt, die meisten Leute imitieren ihn zu stark. Rudi hatte nicht so einen starken Akzent, sondern einen leichten holländischen Akzent. Und das ging gut. Aber er hat zum Beispiel nie gemacht. Das macht er nicht. Oder Helmut Kohl damals, das war natürlich einfach ein Trauberg. Der hat einfach so gesprochen, das konnte ich einfach loslegen. Weil man muss nur das Kinn so weit nach unten biegen und dann geht es automatisch. Ja? Und dann musst du dem Helmut Kohl nur ein Wort in den Mund legen, die er nicht sprechen würde. Wie zum Beispiel, ich hatte eine Parodie und das ging bum, buti, bum, buti, bum, buti, bum. So, das ist natürlich dann wirklich zum Brüllen komisch, wenn solche Leute das machen. Ja, ich arbeite natürlich gerne mit Dialekten. Der wunderbare Witz, am 9. Tag schuf der liebe Gott die Dialekte. Und alle waren völlig begeistert. Der Berliner, der sagte, ich hab so einen wunderbaren Dialekt, war herzlichen Dank, liebe J, wa? Und der Hamburger sagte, ich hab so einen feinen Dialekt, das klingt so herrlich, hanseatisch, herzlichen Dank, lieben Gott. Ne? Und der Münchner, der sagte, ja, mei, er wohnt schon nur Dialekt, an diesen vergeht's gut. Nur für den Kölner, da war kein Dialekt mehr übrig. Die waren alle schon verteilt. Und der Kölner, der war sehr, sehr traurig. Und der Kölner, der hat auch ein bisschen geweint. Und das packte dem lieben Gott ans Herz. Er legte dem Kölner die Hand auf die Schulter und sagte, na Jod, Jung, dann sprichst du alles so wie ich. So, das sind natürlich Sachen, Davon kann ich leben, aber ich wollte nie Parodist sein oder Imitator sein. Das ist für mich immer nur ein Mittel zum Zweck. Und ich möchte eigentlich mit meiner eigenen Stimme sprechen. Ich möchte, dass die Leute sagen, ja, was er da auf der Bühne macht, ist er auch selber, der ist authentisch. Und wenn ich eine Rolle spiele, dann sieht man das auch. Entweder verändere ich halt die Stimme wirklich deutlich oder ich setze einen Hut auf oder habe eine blöde Joppe an. Und so, dann sieht man so, aha, er ist es jetzt nicht selber. Und das finde ich, das gehört zur Ehrlichkeit dazu.
Das hört sich alles ganz spannend an und vor allen Dingen sehr unterhaltsam. Ja, Sie sagten es ja bereits, eigentlich Ihre normale Sprechweise ist im Normalfall zu hören, zu erleben. Und das ist nur, wenn es passt, dass Sie Ihre Stimme dann verstellen mit einem Dialekt oder mit einer anderen Sprache.
Ja, das ist immer ein Mittel zum Zweck, aber nicht Selbstzweck. Deswegen, ich möchte nicht Parodist sein oder sowas. Das können andere machen, das dürfen sie auch gerne. Ich möchte es nicht. Ich möchte über Themen reden, die sind mir wichtiger. Und wenn ich dazu so eine Stimmlage gebrauchen kann oder einen anderen Dialekt oder eine Parodie, dann nutze ich das gerne, ja.
Wenn Sie jetzt in Hersel Ihren Auftritt haben am Mittwoch, den 20. November, das ist ja dann für Sie ein Heimspiel, weil da leben Sie ja. In Hersel. Und da kennt man Sie ja auch ganz gut. Da werden Sie ja wahrscheinlich den Saal füllen mit halb Hersel.
Das weiß ich nicht, wer da kommt. Oder? Das müssen wir mal sehen. Es werden viele Freunde da sein, hoffentlich viele Nachbarn. Und das Interessante für mich ist, ich kann da in Ruhe ein Gläschen Wein trinken. Ich muss nicht Auto fahren. Ich kann bequem zu Fuß nach Hause gehen hinterher. Nein, ich meine, in Hersel kennt man mich, aber in Bornheim kennt man mich auch. Ich meine, ich bin da nun auch in der Bürgerstiftung engagiert und so und habe da ja auch allerhand getan. Ich glaube, man kennt mich hier am Ort schon. Und in Hersel, da sieht man mich halt im Supermarkt beim Bäcker und so. Ich bin ein ganz normaler Nachbar wie alle anderen auch.
Ja, sicher. Das wäre ja auch schade, wenn es anders wäre. Sie nannten gerade die Bürgerstiftung, die Bornheimer Bürgerstiftung. Mhm. Ich möchte auch kurz streifen, das wäre eine eigene Sendung wert, die wir vielleicht mal machen
können
sollten.
Können wir gerne mal machen, würde ja. Mich freuen, ja.
Nur kurz das Ganze, die Bornheimer Bürgerstiftung ist ja für einen sozialen Zweck, für die Bornheimer Jugend. Das haben Sie auch initiiert.
Ja.
Und da haben Sie ja auch ganz viel Geld schon reingespendet im Laufe der Jahre. Das waren dann Erlöse von bestimmten Fernsehsendungen. Wenn Sie darüber noch mal kurz was erzählen können.
Erstmal hat diese Stiftung so begonnen. Ich hatte einen Kabarettpreis bekommen in Aachen. Der war dotiert mit 2.500 Euro. Und dann bin ich zu dem Bürgermeister Henseler gegangen. Das war damals noch der alte Henseler, ja. Der Vorgänger von unserem jetzigen Bürgermeister Henseler.
Wilfried Henseler.
Und der hat gesagt, also passen Sie auf, Herr Stelter, ich kann zwei Streetworker beschäftigen, aber wenn die mit den Jugendlichen arbeiten, aber wenn die was machen wollen, dann haben die kein Geld dafür. So, und dann habe ich da die 200.000 Euro, die ich dafür bekommen habe, dahin gespendet. Das ging einen Monat später, hatte ich eine Anfrage in Iserlohn für irgendwas mit, und da habe ich gesagt, wenn, dann 200.000 Euro für einen guten Zweck. Da hatten wir schon wieder 2.500 für die beiden Streetworker zusammen. So, und dann kam der denkwürdige Moment. Ich war in einer Fernsehsendung, Starquiz mit Jörg Pilawa, und ich war im Team mit Frank Elsner. Frank Elsner fing mich schon vorher ab und sagt, Bernd, das ist das Gleiche, ich mache hier keine Gefangenen, ich will das Ding gewinnen. Da habe ich gesagt, ja, das ist bei mir genauso. Und dann haben wir das Ding nicht ein bisschen gewonnen, sondern richtig. Ich hatte vorher gefragt, was kann man denn so gewinnen? Er sagte, ja, so, die Fragen sind schwerer geworden, wir haben keine Versicherung mehr, aber so 10.000, 20.000 kann schon gehen. Da habe ich mir gedacht, dann ist das vielleicht für meine beiden Streetworker in Bornheim zu viel. Deswegen habe ich es aufgeteilt. Einmal für die Streetworker in Bornheim und dann für das Kölschetz. Kölschetz ist eine tolle Einrichtung, die ich auch sehr unterstütze. Die unterhalten das Elternhaus der Kinderkrebsklinik in Köln. Weil wenn ein Kind krebskrank ist, muss stationär behandelt werden. Und die Eltern können nicht dabei sein, weil sie sich kein Zimmer leisten können. Das ist ja schrecklich. Also, da haben wir ein Elternhaus, wo die wohnen können. Das habe ich aufgeteilt. Und dann haben Franco und ich losgespielt. Und wir haben nicht ein bisschen gewonnen, wir haben alles gewonnen. 150.000 Euro hatten wir am Ende. Und das hieß dann für mich 75. Das wiederum bedeutete für die beiden Streetworker in Bornheim 37.500 Euro. Das war zu viel. Das hätten die in dem Jahr gar nicht ausgeben können. Nun ist es aber in einer Kommune so, wenn man das nicht in einem Jahr ausgeben kann, dann holt der Kämmerer sich das zurück. Um das zu verhindern, kam dann der Uli Rehbahn auf die Idee zu sagen, dann machen wir nochmal eine Stiftung. Ne? Und ich finde diese Idee wunderbar. Und ich habe jetzt ganz viel in vielen unterschiedlichen Sachen immer wieder gesagt, wenn ich irgendwie was Spenden generieren kann, entweder bei Fernsehsendungen, aber auch bei vielen anderen Sachen. Wenn ich ein Karneval Jubiläum hab, dann gibt's meine Autogramme nicht umsonst, dann habe ich meine Spendensammelbüchse dabei für die Bürgerstiftung und da ist viel, viel, viel Geld zusammengekommen, aber es ist aber auch ein sehr, sehr, sehr guter Zweck.
Also das Thema sollten wir dann bei Gelegenheit vertiefen mit den anderen Beteiligten von der Bürgerstiftung. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Also am 20. November in der Rheinhalle Hersel ist Bernd Stelter wieder in seinem Element.
Kommen Sie alle vorbei, wir machen uns einen richtig schönen Abend.
Ja, mit Hurra ab Montag ist wieder Wochenende. Bernd Stelter, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio Merten. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem bleiben Sie gesund und machen Sie so viel Menschen Freude, wie es eben nur geht.
Vielen Dank, Herr Ganser. Dann bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen. Also, Bernd Stelter war heute Abend mein Gast. Ich darf mich jetzt auch von unseren Hörern verabschieden. Aber zuvor möchte ich noch sagen, unser Dietmar Ballner, der hat gleich noch die Veranstaltungstipps nach der Musik. Ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.